Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Dieser Montag heute hat viele Menschen glücklich gemacht. Und damit hallo zusammen zum Update-Podcast. Ja, nach 6 Wochen ohne Haarschnitt endlich mal wieder eine anständige Frisur. In Deutschland hatten erstmals wieder die Friseursalons auf. Aus 2 mal 5 Menschen, die sich in Sachsen-Anhalt jetzt treffen dürfen. Und nach 2 Monaten strikter Ausgangsbeschränkung endlich wieder mal spazieren gehen im Park. Italien hat mit Lockerungen im Alltag begonnen. Wie war das für die Menschen in Italien und Deutschland? Wir fragen uns heute durch diesen Podcast. Außerdem ist zu lesen und hören, 1,8 Millionen Menschen könnten in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert sein. Laut des Robert-Koch-Instituts sind es aber aktuell 163.175 Infizierte bei uns in Deutschland. Stand heute Mittag. Diese Dunkelziffer von 1,8 Millionen, die stammt aus einer Hochrechnung der Heinsberg-Studie. Heute gab es da neue Ergebnisse und wir fragen nach, kann man das, was da rausgefunden wurde, hochrechnen? Kann man da auf Deutschland schließen? Das für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Yes, I know Heinsberg. Bin mir sicher, dass wir das im Ausland noch zu hören bekommen, wenn man da mal wieder reisen darf und fragt, ob jemand Heinsberg kennt. Die Menschen kennen den Kreis, in dem Mitte Februar der große Ausbruch an Corona in Deutschland vorhanden war. Angefangen hat dort alles auf einer Karnevalssitzung. Das Virus hat sich dann schnell im gesamten Kreis verbreitet. In einer sogenannten Studie, der Heinsberg-Studie, wurden einige Wochen danach das alles untersucht. Wie viele Menschen waren da wirklich infiziert? Wo haben sie sich infiziert und wie haben sie es weitergegeben? Jetzt liegen erneut Studienergebnisse vor und die schauen wir uns an mit Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin. Schönen guten Abend, Christina.
Hallo, hi.
Wie viele Menschen waren im Kreis Heinsberg wirklich mit dem Coronavirus infiziert?
Also deutlich mehr, als man denkt, wenn man sich die offiziell gemeldeten Fälle von Infektionen anguckt, die das Robert-Koch-Institut angibt. Weil das Robert-Koch-Institut nennt ja die Fälle, bei denen Menschen positiv getestet und dann gemeldet wurden. Und die Wissenschaftler um diesen Virologen Professor Hendrik Streeck von der Uni Bonn, die haben jetzt in Heinsberg in mehr als 400 Haushalten geguckt, wer ist jetzt gerade oder war schon einmal infiziert, taucht aber in diesen Meldezahlen nicht auf. Und da kamen sie dann darauf, dass anscheinend 5-mal mehr Menschen infiziert sind oder waren, als die offiziellen Meldezahlen angeben.
Wie kann das sein?
Naja, nicht jeder, der sich mit dem neuen Coronavirus ansteckt, wird auch krank. Das heißt, jeder 5. Infizierte merkt nichts davon oder er fühlt sich zwar krank, aber der hat keinen Husten oder nur so andere Symptome, die er damit nicht verbindet und lässt sich nicht testen. Leute ohne Symptome wurden ja auch nicht getestet. Also jedenfalls ist klar, dass sich mehr Menschen mit dem Virus infizieren, als offiziell vom Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Das hat das Institut auch nie bestritten. Und diese Studie, die ist jetzt eine erste Annäherung an die sogenannte Dunkelziffer. Also man guckt, wie viele Menschen sind und waren wirklich schon infiziert. Und man hat dann für Heinsberg auch berechnet, wie viele der Infizierten sterben denn durch das Virus. Und da hat man erhalten die Zahl 0,36%. Und das bedeutet, von 1000 Infizierten sterben 3 bis 4 Menschen an Covid-19. Und die Zahl ist auch wichtig, um einzuschätzen überhaupt, wie gefährlich ist denn das Virus?
Du sagst, die Studie ist jetzt eine erste Annäherung an die sogenannte Dunkelziffer. Heißt, man kann das auf Deutschland einfach übertragen und hochrechnen?
Nee, man kann das Ergebnis aus dieser Studie jetzt nicht 1:1 auf ganz Deutschland übertragen. Das sagen auch die Autoren der Studie selber übrigens. Allein schon, weil es ja durch diese Karnevalssitzung diesen richtig großen Ausbruch gegeben hat. Sowas hatte man ja nicht überall in Deutschland. Das war ja schon eine besondere Situation. Und dann gibt es noch andere statistische Einschränkungen. Es ist eine erste Annäherung, sagen wir es mal so. Und wenn man das jetzt trotzdem macht, weil wir ja sonst nichts anderes haben, und man rechnet diese Ergebnisse jetzt auf Deutschland hoch, dann kommt man, also jetzt mal ganz grob nur, ne, ganz grob, dann kommt man auf vielleicht 1,8 Millionen, also jedenfalls weniger als 2 Millionen Menschen, die in Deutschland tatsächlich infiziert sind oder schon infiziert waren
das
mit diesem Virus.
Ist aber trotzdem schon deutlich mehr als das, was das Robert-Koch-Institut da meldet, oder?
Mhm. Ja, deutlich mehr, das stimmt. Aber vor allem heißt es doch, es bleiben da noch ungefähr 78 Millionen Menschen in Deutschland, die das Virus noch nicht hatten. Also die sich noch nicht angesteckt haben, die es immer noch weiter verbreiten könnten. Und die Heinsberg-Studie zeigt, wir sind am Anfang der Epidemie. Also bis es einen Impfstoff gibt, ist die große Mehrheit in Deutschland noch nicht geschützt vor diesem Virus. Und dann hat diese Studie nämlich außerdem noch gezeigt, das hatte man schon woanders gesehen, aber das bestätigt das jetzt nochmal, jeder 5. Infizierte zeigt keine typischen oder auch überhaupt gar keine Symptome. Also der weiß überhaupt nicht, dass er ansteckend ist. Das heißt, keiner von uns weiß sicher, ob er nicht doch gerade ansteckend ist. Und 78 Millionen Menschen um uns herum können sich immer noch damit anstecken. So. Ja. Das ist jetzt leider so ein bisschen das gruselige Ergebnis.
Auf jeden Fall. Aber es ist erstmal ein Ergebnis aus dieser Studie, die heute vorgestellt wurde. Übrigens mit keinem großen Bramborium wie die ersten Zwischenergebnisse, die man damals mit Ministerpräsident Laschet und vielleicht auch einer ominösen PR-Firma präsentiert hat. Heute war es dann wieder mal leiser. Zusammengefasst, was darum kam, hat für uns Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist der 4. Mai. May the 4th be with you. Und so internationaler Star Wars Tag. Und viele sahen in der Tat auch bis heute so aus wie der zottelige, haarige Chewbacca. Das hat jetzt aber ein Ende. Die Friseure haben nämlich wieder auf. Die Haare können geschnitten und getönt werden. Termine schwer zu bekommen. Über Wochen viele Salons ausgebucht. So auch bei Xenia Culic, Friseurin aus Düsseldorf, die ihren Salon umgebaut hat, um mehr Abstand zu den Kundinnen und Kunden zu bekommen. Außerdem Maske auf. Kurz vor Ladenschluss erwischen wir sie noch. Xenia, wie war denn Ihr Tag heute?
Super eigentlich. Schön, wieder sein Handwerk ausüben zu dürfen. Ansonsten, ja, neu. Man musste sich auch dran gewöhnen und auch echt sich wieder reinfinden.
Wie gut hat das geklappt mit der Maske und dem Abstand halten?
Mit dem Abstand halten, das war tatsächlich überhaupt kein Problem. Auch die Kunden sind sofort sich die Hände waschen gegangen und alle haben sich da dran gehalten. Bei der Maske muss ich, also meine ganz persönliche Meinung, ich finde es ganz schlimm, damit zu arbeiten den ganzen Tag. Wir unterhalten uns total viel, machen viel über Mimik und es ist also für mich war es nicht so, ist nicht so klasse.
Ja, wenn man die halt die ganze Zeit auf hat und wenn ich das heute früh richtig gehört habe, dann ist das natürlich nicht nur wegen der Unterhaltung, sondern wegen des Atmens auch schwierig, ja?
Ja, und auch die Kunden sitzen die ganze Zeit, teilweise sitzen Kunden ja 3-4 Stunden bei uns und das war eigentlich auch Hauptgesprächsthema, dass es nervig ist, diese Maske zu tragen und auch eine Kundin meinte, man weiß die Luft noch mehr zu schätzen. Ne?
Aber haben sich alle dran gehalten oder hat dann der ein oder andere mal gesagt, nee, weg das Ding jetzt?
Nee, alle Kunden haben sich wirklich dran gehalten. Ich glaube, die Einzige, die zwischendurch mal gesagt hat, boah, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich muss mal kurz vor die Tür, war ich.
Okay, aber hoffentlich nicht lang genug oder beim Färben.
Ach Quatsch, nein, da passiert ja nichts.
Angst vor Ansteckung gehabt heute oder gar nicht?
Nee, hatte ich nicht. Also wir waren ja eines der letzten Handwerke oder die so nah am Kunden sind, die geschlossen wurden. Und wir haben ja bis zum 14. März damals schon gearbeitet, wo ja schon alles fast zu war, außer Friseure. Also hätte ich da Angst gehabt, müsste ich auch jetzt Angst haben und das hatte ich da schon nicht.
Aber ich höre so ein bisschen raus, tat gut heute, dass das wieder auf war, nicht nur finanziell, sondern auch so menschlich gut, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich wieder gebraucht, man hat was zu tun, es ist auch schön, das zu tun, was man gelernt hat, richtig. Das hat echt Spaß gemacht.
Gab es denn einen wirklich interessanten Fall? Ich sag mal, gab es Gesicht komplett verwuchert?
Nein, tatsächlich leider nicht. Also wir hatten nur rausgewachsene Ansätze und
Blondierungsunfälle?
Nee, aber die kommen noch, glaube ich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Werde ich auch dokumentieren, wenn der erste Fall da ist.
Ja, sehr gut. Da sind wir alle gespannt drauf. Und mehr Haare als sonst? Also muss das jetzt irgendwie separat nochmal irgendwie eine Tonne angemietet werden? Nee, auch nicht. Nee.
Nein, alles gut. Man kann ja alles abschneiden auch wieder.
Das stimmt auch wieder. Gutes Motto. Xenia Culic aus Düsseldorf, Friseurin, heute den ersten Tag wieder gehabt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch und gute Wochen noch. Tschüss.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sind noch nicht fertig mit den Haaren heute an diesem Tag, wo die Schneideabstinenz aufhört, wo man nach 6 Wochen wieder eine Chance auf einen professionellen Haarschnitt hat. Man hat in dieser Zeit einiges über Haare gelernt, Verena von Keitz aus unserem Team. Zum Beispiel auch, wie die drauf sind, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wusstest du vorher, wie schnell deine Haare wachsen?
Ich glaube, ich habe mal bei Deutschlandfunk Nova 0,1 Zentimeter oder sowas gehört, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Ein Zentimeter im Monat.
Ach so,
okay. Also im Durchschnitt, aber das kann halt ganz unterschiedlich sein. Ja. Naja, ich weiß ja nicht, wie lang deine Mähne jetzt ist. Ich habe dich nur kurz in der Skype-Konferenz heute gesehen, aber gut.
Soll das abwertend sein?
Nein, überhaupt nicht. Gut. Aber da ist das Licht manchmal so schlecht.
Gut.
Also im Lockdown hatten wir auf jeden Fall alle die Chance, das mal mitzukriegen, wenn wir darauf geachtet hätten. Mhm. Und ein Freund hat mir zum Beispiel erzählt, dass er plötzlich gemerkt hat, jetzt wo seine Haare etwas länger gewachsen sind, wurden die auf einmal lockig, weil sonst mit seinem normalen Kurzhaarschnitt waren sie eigentlich immer glatt.
Ja, merke ich ein bisschen hinten. Ich habe so Feuerwehrhelm hinten. Also da gehen die auch wieder nach außen weg, so ein bisschen Peitsche. Welche Selbsterfahrung hat mir denn die Zeit ohne Friseur noch offenbart, sag mal?
Also zum Beispiel, dass du jetzt vielleicht besser weißt, nach wie vielen Tagen deine Haare nun wirklich fettig werden, weil ja viele im Homeoffice so ein bisschen mehr laissez-faire-mäßig unterwegs waren, ja, was das Äußere anging und vielleicht nicht ganz so oft die Haare gewaschen haben.
Ich gehe brav in die Redaktion und bin nicht im Homeoffice verrottet.
Na gut, aber vielleicht, wenn du dann doch mal demnächst ein paar Tage zu Hause bist, dann kannst du ja mal gucken, ne? Wenn du nicht jeden Tag die Haare waschen würdest, dann kannst du merken, ob deine Haare wirklich jeden Tag oder alle 2 Tage eine Kopfwäsche nötig haben oder vielleicht auch nur alle 3 oder 4 Tage. Das ist nämlich bei jedem unterschiedlich, wie viel Talg unsere Kopfhaut produziert. Deswegen kriegt der eine eben schneller fettige Haare als die andere.
Ja, wenn du auch Produkt verwendest, ist das auch nochmal so ein Problem, dass das dann eben auch in den Haaren drin hängt. Also manche laufen im
so Gel und so.
Ja, genau so. Also klar, fettige Haare kannst du natürlich im Homeoffice besser rumlaufen als auf Arbeit, ne? Würde
ja,
ich sagen.
Das sind dann vielleicht diejenigen, die in den Videokonferenzen dann immer Caps tragen oder sich eben gegen das Licht setzen. Aber wenn man jetzt mal im Ernst guckt, also für die Haare ist es tatsächlich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen das Fett mal auf ihn drauf lassen.
Warum ist das so?
Weil es für die Kopfhaut und auch die Haare ganz gut ist, wenn der Fettfilm nicht immer sofort runtergewaschen wird, sondern die Haare so ein bisschen umhüllt, sagt auch die Hautärztin Jael Adler aus Berlin.
Das ist die körpereigene Pflegecreme, also eine gepflegte, geschmierte Kopfhaut hat weniger Infektionen tatsächlich und der Talg fließt auch am Haarschaft entlang und gibt unserem Haar diesen wunderschönen verführerischen Glanz. Also ein leicht fettiges Haar glänzt besser und ist auch mechanisch besser geschützt und auch vor blöden Erregern besser geschützt.
Also es klingt vielleicht im ersten Moment nicht so lecker, aber ein bisschen Fett ist eine gute Sache. Allerdings ist dann zu viel Fett, wenn du gar nicht mehr die Haare wäschst, auch nicht unbedingt gut. Das kann dazu führen, dass Hefepilze, die wir alle auf unserer Haut ganz natürlicherweise haben, dass die sich stark vermehren auf der Kopfhaut und dann möglicherweise Probleme machen, wie zum Beispiel Ekzeme. Aber wie gesagt, also mal ein paar Tage die Haare nicht zu waschen, das ist eigentlich eine gute Idee. Und weil man sie dann ja vielleicht auch nicht so föhnt wie sonst, denn die heiße Luft strapaziert Haare ja auch ziemlich.
War es denn vielleicht auch gut, dass sie nicht geschnitten wurden jetzt in dieser Zeit?
Naja, dass sie nicht geschnitten wurden, das kommt immer ein bisschen auf die Länge drauf an. Wenn du so schulterlange Haare hast, dann ist es vielleicht so eine Sache, dass du da irgendwie so viel Spliss an den Haaren kriegst. Aber eigentlich ist das jetzt mal, sag ich, nicht so ein Problem und vielleicht für dich auch nicht mit deiner Haarlänge.
Okay. Was ist mit so Färben und Tönen?
Also Leute, die regelmäßig färben und tönen, für die wird das vielleicht sicher mal eine kleine Kur, denn die Prozedur greift ja auch die Kopfhaut und die Haarstruktur an. Und Jael Adler ist aufgefallen, dass viele Leute damit offenbar ziemlich cool umgehen.
Also ich finde, dass sehr selbstbewusst der graue Haaransatz getragen wird im Moment.
Wobei, wenn wir eben zugehört haben, weil Sinja, die hat ja auch erzählt, einige Kundinnen haben möglicherweise Blondierungsversuche gemacht, auf die sie noch wartet. Das ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Ja.
Sollten wir denn aus der Zeit jetzt, aus dieser Lockdown-Zeit in Sachen Haarpflege was lernen? Oder sagen wir mal in Sachen Nichtpflege, weniger Haare waschen, weniger färben, Luft trocknen?
Ja, also ich würde sagen, alles, was etwas weniger Pflegemittel beansprucht, ist eigentlich immer gut. Das sagen ja auch viele Hautärztinnen und Hautärzte. Jael Adler sagt auch, sie sieht als Hautärztin in ihrer Praxis wirklich täglich Leute, die große Probleme mit ihrer Kopfhaut haben, weil sie die Haare zu viel waschen mit aggressiven Haarwaschmitteln.
Tatsache ist aber, dass wenn man jetzt gar keine Beschwerden hat, man auch so eine Kopfhaut durchaus auch jeden Tag waschen darf. Aber die Hautärzte finden es natürlich immer toll, wenn man dann eher ganz milde Waschsubstanzen nimmt, aber man kann eben nicht durch die Pflegemaßnahmen die Talgdrüsenproduktion in der Tiefe irgendwie beeindrucken.
Und damit spielt sie dann darauf an, was man ja vielleicht öfter schon mal gehört hat, ne? Also wenn man sich weniger die Haare wäscht, dann würde deine Kopfhaut weniger Fett produzieren und du müsstest dir irgendwann gar nicht mehr die Haare waschen. Aber diese Talgdrüsen, die das Haarfett produzieren, die sitzen ganz tief in der Kopfhaut, sagt ja Jael Adler. Die merken gar nicht, wie viel Fett da irgendwie draußen an deinen Haaren schon klebt. Und die produzieren einfach so viel, wie sie eben produzieren.
Also wir halten fest, das haarige Lotterleben während des Friseur-Lockdowns, das hat jetzt ein Ende. Und ein bisschen was können wir da auch mit in den Alltag rüber retten. Dass unseren Haaren zum Beispiel das auch gut tut, nicht so oft zu waschen, nicht so oft zu föhnen und ein bisschen selbstbewusster umgehen, wenn der Ansatz rauswachsen sollte. Ganz lieben Dank, Verena.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Müll rausbringen, Gassi gehen oder vielleicht mal kurz einkaufen. Mehr war nicht drin die letzten 2 Monate in Italien. Heute wurden die strengen Ausgangsbeschränkungen zumindest vorsichtig wieder gelockert. 4,5 Millionen Menschen sind wieder zur Arbeit gegangen. Die Parks waren wieder geöffnet. Kinder durften vor die Tür, allerdings nur mit einem Elternteil. Und man darf enge Angehörige der Familie wieder besuchen. Ministerpräsident Giuseppe Conte hofft, dass das gut läuft.
Entscheidend wird das verantwortungsbewusste Verhalten von jedem von uns sein. Wenn dir Italien am Herzen liegt, musst du das Risiko vermeiden, dass sich die Ansteckung ausbreitet.
Denn in Italien sind fast 29.000 Menschen im Zusammenhang mit der Virusinfektion gestorben. Nur in den USA sind es mehr. Was macht man an so einem ersten Tag der Lockerung? Das habe ich heute mit Stefania Fracassi besprochen. Sie ist Studentin und ist seit dem Lockdown am 9. März bei ihrer Familie in dem kleinen Ort Masano, einer besonders betroffenen Region Norditalien. Stefania, wie war dein Tag heute?
Also mein Tag heute war ein bisschen anders als normalerweise, also in der Phase 1, weil ich einen Spaziergang gemacht habe und deswegen bin ich endlich draußen gewesen. Mhm. Und nach 2 Monaten, ja, ich habe einige Leute gesehen und alle waren natürlich mit der Maske und entfernt voneinander.
Und erzähl uns mal, wie hat sich das angefühlt, da wieder draußen zu sein? Welchen Eindruck hast du so gehabt, auch von den Leuten? Waren die ziemlich erleichtert?
Ja, nicht so viel erleichtert, würde ich sagen. Ein bisschen mit Angst immer, weil eine Ansteckung möglich wäre.
Ich habe gelesen, also die Spaziergänge, die du angesprochen hast, die sind erlaubt, der Besuch von Verwandten auch. Was ist mit Liebespaaren, die jetzt nicht unter einem Dach gelebt haben? Dürfen die sich jetzt auch wieder treffen?
Ja, sie dürfen, weil unter Verwandten versteht man auch also Verlobten, die nicht zusammen wohnen.
Jetzt hast du uns gesagt, als wir vor 2 Monaten gesprochen haben mit dir, du fühlst dich eingesperrt, du bist bei deinen Eltern zu Hause gewesen die ganze Zeit. Wie hast du die Zeit so erlebt?
Also wir haben einige kleine Tätigkeiten gemacht, wie zum Beispiel gekocht und Filme geschaut. Mhm. Aber ja, man fühlt ein bisschen unter Hausarrest sozusagen, weil man durfte nicht rausgehen.
Man hat so viele Bilder gesehen und so viele Videos auch, Stefania, Leute in Italien, die von Balkon zu Balkon gesungen haben, die mit dem Sekt, ja, die mit dem Sektglas angestoßen haben. Ich habe gesehen, 2 Frauen haben Tennis gespielt, von Dachterrasse zu Dachterrasse. Was habt ihr gemacht?
Wir haben mit unseren Nachbarn gesprochen vom Balkon und wir sind circa 50 Meter entfernt und wir haben ein bisschen geschaut, sehr laut gesprochen und wir haben unseren Hund dem Nachbar gegeben, weil er ein Kind hat und das Kind wollte mit dem Hund spielen.
Okay.
Und deswegen haben wir den Hund gegeben.
Und ihr habt den Hund über den Balkon dann zum Nachbar gegeben oder wie habt ihr das gemacht?
Nein, nein, durch den Garten.
Okay, gut. Dem Hund geht's gut. Ja,
ja?
Okay.
Ja.
Es gab damals am 10. März beim letzten Gespräch 8 Corona-Fälle bei dir im Ort. Und in deinem persönlichen Umfeld sind zum Glück viele verschont geblieben, waren gesund. Wie hat sich die Lage da entwickelt?
Also leider sind einige Menschen, die ich persönlich kannte, gestorben und die Fälle sind natürlich gestiegen, aber jetzt steigen sie langsam.
Jetzt haben wir Montag. Was hast du dir für die kommenden Tage denn vorgenommen?
Also ich würde gerne meine Freunde treffen, aber das ist nicht möglich, weil man darf nur die Verwandten treffen. Und deswegen werde ich meine Tante besuchen. Und wieder mit dem Studium weitermachen, weil ich in der Prüfungszeit bin.
Italien startet heute Phase 2, Lockerung der strengen Ausgangsbeschränkungen. Wie der erste Tag war, das hat uns die Studentin Stefania Fracassi erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist das denn wirklich so? Gibt es jetzt die Rolle rückwärts? Die Corona-Pandemie wirft sie uns zurück in Zeiten von damals. Frau zu Hause, Mann auf Arbeit. Die konservativen Parteien, die haben Erfolg. CDU, CSU in den Umfragen top. Die Grünen, Umfragen flop. Gesundheit und Job wichtiger als Umwelt und Klima. Hat die Krise also das Potenzial, uns konservativer zu machen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich mit dieser Frage heute mal beschäftigt für uns.
In der Krise läuft manches wieder eher so wie früher, auch zwischen den Geschlechtern. Schon vor der Krise haben sich in heterosexuellen Partnerschaften eher die Frauen um Haushalt und Kinder gekümmert. Und diese Aufteilung dürfte sich jetzt noch verstärkt haben, meint Professorin Ute Klammer.
Dann haben wir natürlich die Situation in Deutschland, dass wir den Shutdown von Schulen und Kindergärten haben. Und das führt eben auch dazu, dass vor allem Frauen, nicht nur als Alleinerziehende, sondern auch, wenn sie in Paaren leben, überwiegend plötzlich wieder mit Sorgearbeit zu tun haben.
Ute Klammer ist Sozialwissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen. Dass vor allem Frauen gerade familiär stark eingespannt sind, merkt Ute Klammer auch bei ihrer eigenen Arbeit.
Aus meinem Bereich der Wissenschaft sehen wir zum Beispiel gerade, dass viel weniger wissenschaftliche Einreichungen zu Zeitschriften kommen von Frauen als von Männern, dass sich sowas verändert. Also das wirkt sich überall aus.
Eine neue Studie aus den USA deutet darauf hin, dass sich die klassischen Aufgaben- und Rollenverteilungen verfestigen. Die Forschenden haben rund 2000 Menschen mehrmals befragt, vor und während der Corona-Krise. Eines der Ergebnisse? Jetzt, also während der Krise, ist die Zustimmung für die traditionellen Geschlechterrollen zumindest etwas größer als vorher. Und Erwartungen, die wir an Männer und Frauen haben, entsprechen eher Stereotypen. Also zum Beispiel sowas wie, Männer sind mutiger und abenteuerlustiger, Frauen sind reinlicher. In diesem Punkt sind die Befragten also ein Stück weit konservativer geworden.
Ganz grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Krisen noch am ehesten das sind, was aber Einstellungen verändern kann.
Das ist Moritz Kirchner, Psychologe, Politologe und Coach.
Wenn es zum Beispiel um psychologische Einstellungen geht, dann weiß man, dass sogenannte kritische Lebensereignisse, wozu so etwas gehört wie Arbeitsplatzverlust oder eine Scheidung, dass das schon am ehesten unsere Einstellung beeinflussen kann. Und von daher ist die Annahme grundlegend durchaus plausibel, dass eine Krise eben Einstellungen, unter anderem auch politische Einstellungen verändern kann.
Viele Studien zeigen, Menschen werden konservativer, wenn sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlen. Ein Psychologe von der Uni Yale hat zum Beispiel mal während der Grippesaison einen Teil seiner Studierenden darum gebeten, sich die Hände zu desinfizieren. Die anderen Studenten bekamen keine Desinfektionsmittel. Dann wurden alle nach ihrer Einstellung zu Einwanderern gefragt. Ergebnis: Die Gruppe mit den blitzsauberen, desinfizierten Händen hatte eine positivere Einstellung zu Einwanderern. Möglicherweise fühlten sie sich sicherer. Sie hatten ja gerade die potenziellen Keime der Fremden getötet. Klingt nicht so wirklich logisch, dieser Zusammenhang. Philipp Hübel kann ihn aber nachvollziehen.
Unsere moralischen und politischen Einstellungen hängen von bestimmten emotionalen Neigungen ab, die in vorzivilisatorischer Zeit oft eine wichtige Funktion haben.
Philipp Hübel ist Philosoph und Autor und hat sich für sein aktuelles Buch damit beschäftigt, wie unsere Moral und unsere politischen Einstellungen emotional zu erklären sind. Angst und Ekel spielen dabei eine wichtige Rolle.
Zum Beispiel Angst hat uns vor Gefahren geschützt, Ekel vor Infektionen hat uns davor geschützt, uns mit Infektiösem auseinanderzusetzen.
Und so bestimmen diese Emotionen auch heute noch unsere Einstellungen.
Menschen, die sich sehr schnell ekeln, haben sehr viel strengere Einstellung zu allem, was mit Leben, Tod und Gesundheit zu tun hat. Also die sind strenger und konservativer, was Sterbehilfe betrifft, Prostitution, Selbstbefriedigung. Sie sind eher homophob. In all diesen Bereichen spielt Ekel eine Rolle, weil Ekel das politische Urteil dort beeinflusst.
In Krisenzeiten wie jetzt gerade werden diese Emotionen noch verstärkt, sagt Philipp Hübel, und können uns so konservativer machen. Und was heißt das für die Politik? Konservative Parteien wie CDU und CSU haben in allen Umfragen seit Beginn der Krise deutlich zugelegt. Moritz Kirchner glaubt aber, dass das andere Gründe hat.
Die Regierungsparteien haben gewonnen. Also diese Stunde der Exekutive, die zeigt sich auch gerade in den Umfragen, weil ja zumindest derzeit auch noch weitgehend dieser Kurs mitgetragen wird. Das, glaube ich, wird sich so nicht fortsetzen, weil jetzt schon in der Frage der Lockerungen zum Beispiel sich ja die politischen Unterschiede zutage treten.
Und langfristig werden von der Krise weniger konservative Parteien wie CDU und CSU profitieren, meint Moritz Kirchner, sondern eher die Rechtspopulisten.
Derzeit sieht es so aus, als wenn Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die Krise kommt. Dann werden Sie die Ersten sein, die sagen, war das alles nötig, musste man hier die Wirtschaft so abwürgen und so strangulieren. Oder wenn es tatsächlich, wenn eine zweite Welle kommen sollte, dann werden Sie eben sagen, ja, die Regierung hat versagt, sie hat das Volk nicht effektiv geschützt.
Könnte also gut sein, dass auf lange Sicht der Rechtspopulismus von der Krise profitiert. Im Moment profitiert vor allem die Union und Corona macht für uns ein Stück weit konservativer. Das hat unser Reporter Johannes Döppelt rausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es macht ja schon was aus, ob man ein Kilo mehr oder weniger zu schleppen hat. Zum Beispiel, wenn man mit einem Rucksack unterwegs ist oder wenn man gerade vom Einkaufen kommt. Und definitiv macht es auch was aus beim Gewichteheben. Denn ein Riesenunterschied ist es, ob man 500 Kilo oder 501 Kilo hochhebt. Unvorstellbares Gewicht. Gemacht hat das aber gerade der Schauspieler und Gewichtheber Hafthor Björnsson, bekannt als der Berg aus der Serie Game of Thrones. Der hat am Wochenende in einem Fitnessstudio 501 Kilo gehoben, Hantel auf Kniehöhe hoch. Damit hat er jetzt einen Weltrekord. Wie viel kann man als Mensch so tragen? Sprechen wir drüber mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Schönen guten Abend, Herr Tobolski.
Hallo, guten Abend.
Hafthor Björnsson soll 2,5 Meter groß sein, 200 Kilo wiegen und mehr als doppelt so viel hat er da hochgehoben. Wie viel kann man denn eigentlich so hochheben? Wie viel seines eigenen Körpergewichts?
Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten, weil jeder Mensch anders ist und unterschiedlich bemuskelt. Grundsätzlich gilt, Training mit eigenem Körpergewicht ist ja relativ en vogue zurzeit, damit man nicht ins Fitnessstudio muss, gerade jetzt bei Corona. Mhm. Sodass es eigentlich gilt, ich kann gut mit dem eigenen Körpergewicht trainieren und das auch ein bisschen variieren.
Mhm. Also zum Beispiel jetzt Liegestütz, da muss ich ja gegen meinen eigenen Körper arbeiten. Ja,
ja? Genau. Ja, ist richtig. Und das ist ein hocheffektives Training. Bei dem Jungen jetzt 200 Kilo, der hat eben das 2,5-fache gehoben, ist natürlich schon beeindruckend.
Ja. Ich finde es auch beeindruckend, diesen Hünenjungen zu nennen. Aber gut, der letzte Weltrekord war mit 500 Kilo von Eddie Hall im Jahr 2016. Ihm ging es danach nicht so gut. Er ist zusammengebrochen. Wie gefährlich ist denn dieses Hochheben für den Körper?
Also das ist schon in der Maße, wir sprechen über eine halbe Tonne, natürlich unglaublich anstrengend. Es hat bei diesem Zusammenbrechen sicherlich was damit zu tun, dass der Druck im Bauchraum, im Brustraum immens zunimmt und deswegen es auch zu Kreislaufstörungen kommen kann. Deswegen sollte man da ein bisschen zurückhaltend sein.
Ich meine, das sind jetzt alles Muskelpakete, die sind schwer bepackt. Worauf sollte ich generell achten, wenn ich ein bisschen schwerer zu heben oder zu schleppen habe?
Ja, wir müssen uns natürlich immer Angst um unsere Bandscheiben machen oder wir haben Angst um sie, weil das natürlich ein sehr vulnerables, anfälliges System ist. Und da gilt natürlich, das kann man auch jetzt bei der Übung sehen, gerader Rücken ist wichtig, denn er hebt ja, wenn wir das Video uns angucken, zu einem Großteil eben aus mit dem gestreckten Rücken aus den Knien heraus.
Das heißt, ich müsste dann aber, wenn ich was trainiere für solche Übungen oder zum Beispiel für Rucksackreisen, wo ich auch was Schweres auf den Schultern dann habe, meine Beine trainieren.
Ja, das steht ganz im Vordergrund. Je mehr ich hier hüftübergreifend, das ist der Kniestrecker eben auch, trainiere, umso sinnvoller, umso besser kann ich heben. Ja.
Und Gewichte erstmal klein machen, ja?
Bitte, bitte.
Ja, sehr gut. Haben wir wieder was gelernt. Sportmediziner Oliver Tobolski, ganz lieben Dank fürs Gespräch und schönen Montagabend Ihnen.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.